Und ich möchte einsteigen mit diesem Lied, was wir gerade gehört haben. Lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meine Hand. Und gerade jetzt in dieser Osterzeit erinnern wir uns daran, das sind durchbohrte Hände, die uns einladen, abzulegen. Alle deine Sorgen, alle deine Ängste, deine Sünde und Scham, deine Zweifel, leg sie ab und lass sie los. Nichts ist für deinen Gott zu groß. Nichts ist zu groß. Ich denke, diese Liedstrophen von Sephora Nelson, wo es um Sorgen geht, um Ängste, um Sünde, Scham und Zweifel, sie beschreiben eigentlich meines Erachtens sehr gut die Befindlichkeit der Jünger Jesu am Ostersonntag. Wir erinnern uns. Sie hatten erleben müssen, wie Jesus im Garten Gethsemane vor ihren Augen gefangen genommen wird. Sie haben mitbekommen, wie er vor den Hohen Rat geführt wurde, wie sie ihn überliefert hatten an Pilatus, dafür sorgten, dass er misshandelt wird, gegeißelt wird, gekreuzigt wird. Und Jesus hatte ihnen das öfter gesagt, dass es genauso kommen wird. Doch die Sterbensankündigung Jesu wehrten sie ab, nur das nicht. Und bei der Gefangennahme Jesu hauten sie ab, sich bloß nicht erwischen lassen. Und unter dem Kreuz, da war dann nur noch einer, Johannes. Und bei der Beerdigung war dann keiner mehr von ihnen, von den Zwölfen, die Jesus sich erwählt hatte, dass sie bei ihm sein sollten. Wenn wir jetzt einmal versuchen, uns hineinzuversetzen in diese Situation, wenn du dir mal vorstellst, du wärst einer von ihnen gewesen, wie hättest du dich gefühlt? Da war echtes Versagen, da war Sünde. Und mit Sicherheit daraus erwuchs dann auch Scham. Und sie zogen sich zurück und sie schlossen sich ein. Ich denke, ein Bedürfnis nach verschlossenen Türen, gerade in solchen Situationen, ist ganz natürlich. Das gehört zu unserem Menschsein. Dann möchte man zurück sich ziehen in die Innerlichkeit. Hinzu kam die Angst vor den Juden, dass man sie suchen würde, dass es auch ihnen an den Kragen geht. Und man kann es, glaube ich, gar nicht wirklich ermessen, dass alle ihre Hoffnungen, dass alle ihre Sehnsüchte begraben wurden mit dem Leichnam Jesu. Das war so tief bei ihnen drin, dieses erschütternde Ereignis. Jesus stirbt am Kreuz. Und selbst dann, als die Frauen kamen und ihnen sagten, das Grab ist leer, Leute. Und sie setzten noch einen drauf. Ja, wir haben ihn sogar gesehen. Hat sie das nicht rausgeholt. Es blieb dunkel in ihren Herzen. Die Wende kam erst, wie wir gerade schon gehört haben, als Jesus dann in ihre Mitte trat. Einfach so. Ohne dass sie einen eingeladen hätten, dass sie die Tür und Spalt geöffnet hätten. Auf einmal war er da, mitten unter ihnen. Und er sprach ihnen den Frieden Gottes zu. Friede sei mit euch. Und mich fasziniert das immer wieder neu, wie Jesus unterwegs ist. Wir haben ja diese Jahreslosung von der Barmherzigkeit. Und schaut euch diesen Auferstandenen an, wie er seinen Jüngern begegnet. Nicht mit geballter Faust, die bereit war, jetzt auf den Tisch zu schlagen, habe ich euch nicht mehrmals gesagt. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger ermahnend, belehrend, warum wollt ihr nicht hören? Nichts von dem. Kein Vorwurf. Keine Klage, keine Anklage. Sondern schaut her, durchbohrte Hände. Schaut, das war meine Liebe bereit zu zahlen. Und er zeigt ihnen seine durchbohrte Seite. Und dann hauchte er sie an und machte ihnen deutlich, empfangt den Heiligen Geist, macht ihnen deutlich, in euer Leben möchte Gott gegenwärtig sein. Das ist der Gott, an den ich glaube. Das ist der Gott, der lebt. Das ist der Gott, der gegenwärtig ist hier in unserer Mitte und auch bei euch in euren Wohnzimmern oder wo immer ihr heute Morgen sitzt. Empfangt Gegenwart Gottes und mit ihm habt ihr all das, was ihr braucht. Ich weiß nicht, wie deine Situation heute aussieht. Ich weiß nicht, ob du zu den Leuten gehörst, die sich irgendwo zurückgezogen haben, innerlich, was so keiner mitkriegt. Aber du darfst dir sicher sein, und das solltest du dir heute Morgen nochmal vergegenwärtigen, der Auferstandene ist da. Auch für dich da. Mit seinem Zuspruch, mit seiner Zuwendung und mit seiner Einladung, deine Sorgen, deine Ängste, deine Sünde und Scham und all deine Zweifel niederzulegen, abzulegen in seine durchbohrten Hände. Denn wie hieß es in dem Lied? Nichts ist für deinen Gott zu groß. Realisier das mal in deiner Situation. Ich habe es in meiner realisiert. Dass Jesus da ist und sagt, ich bin größer als das, was in deinem Alltag so groß erscheint. Dass Jesus da ist und sagt, meine Liebe ist stärker als all das, was ich niedermachen möchte. Und dass er auch heute Morgen wieder deutlich macht, ich bin da, ich bin für dich da. Und ich bin für dich das, was du brauchst in deiner Situation. Heute, morgen und bis in alle Ewigkeit. Das ist Evangelium. Mag die Verzweiflung auch noch so groß sein, dein Gott ist größer. Und er hat überwunden Hölle, Tod und Teufel und hat das unter den Füßen, was wir im Alltag oft nicht unter die Füße bekommen. Als die Jünger das damals mitbekamen, wurden sie froh, heißt es im Text. Jesus durchbrach ihre Dunkelheit. Jesus öffnete die Fenster der Herzen auf, dass wieder frische Luft reinkam und sie wieder Perspektive bekamen für ihr Leben. Wenn man dann weiterliest in den Evangelien, merkt man, dass das nicht so ganz lange angehalten hat. Dafür war der Schock einfach noch zu tief. Also sie waren noch instabil innerlich. Und einer von ihnen hat sich besonders schwer getan, zu glauben. Und ich denke, jeder weiß schon fast in diesem Kreis, wer gemeint ist. Der sogenannte ungläubige Thomas. Schauen wir heute Morgen mal ein wenig rein. Thomas, auch Zwilling genannt, einer der 12. Er war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Und ich habe mich gefragt, wo war der Kerl? Und ich kann es euch nicht sagen, weil Johannes nichts dazu geschrieben hat. Aber ich habe Vermutungen. Nicht gesicherte Erkenntnisse, aber Vermutungen. Wir wissen von dem Thomas nicht allzu viel. In den Evangelien taucht er nicht so oft auf. Eine Stelle, Johannes 11, berichtet davon, dass der Widerstand gegen Jesus stärker wurde und dass man versuchte, ihn zu steinigen. Und Jesus hat sich dann zurückgezogen auf die andere Seite des Jordans mit seinen Jüngern, so ein bisschen in Sicherheit gebracht. Und dann bekam er die Nachricht, dass sein Freund Lazarus schwer, schwer krank ist. Und dahinter steckte dann so diese Bitte von Martha und Maria, komm doch und hilf uns, heile deinen Freund. Und Jesus entschied sich, nach Bethanien zu gehen. Und als er seinen Jüngern das so kundtut, dass er zum Lazarus möchte, da bekamen sie so eine Krise. Ich zitiere mal aus dem Bibeltext. Rabbi, vor kurzem haben die Leute in Judäa versucht, dich zu steinigen und jetzt willst du wieder dorthin? Keine gute Idee. Und Jesus erzählt ihnen in aller Kürze, dass er das für eine gute Idee hält, weil Lazarus mittlerweile gestorben sei und er ihn auferwecken wollte. Ich zitiere wieder nach einer Übersetzung. Wir gehen um euretwillen, damit ihr glaubt. Jetzt würde ich ja sagen, okay, jetzt wird's spannend. Wir gehen und Jesus tut was, damit unser Glauben stärker wird. Bei den meisten war immer noch so dieser Vorbehalt, keine gute Idee. Thomas hat seinen Mund aufgemacht. Thomas, den man auch Zwilling nannte, sagte zu den anderen Jüngern, ja, lasst uns mit Jesus nach Judäa gehen und dort mit ihm sterben. Ey, nicht mal, boah, lasst uns mal gehen und gucken, was er macht. Auferweckung. Also kein bisschen Hoffnung. Aber die Bereitschaft, mit Jesus zu sterben. Und das war so sein Szenario, was er vor Augen hatte. Das kann nicht gut gehen. Aber er ist treu, er geht mit. Ich finde den Thomas total mutig, dass er unter allen Umständen bei Jesus bleiben will. Auch wenn sein Glaube keine Zuversicht atmete. So war Thomas. Das gehörte zu ihm. Johannes 14. Es war der Abend vor der Kreuzigung Jesu. Jesu hatte mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert und danach war er noch mit ihnen zusammen. Und das sind ganz tröstliche Worte in dem Johannesevangelium 14, 15, 16, 17, wo du merkst, Jesus wusste, es sind schwere Zeiten, die auf die Jünger zukommen. Und er tröstet sie und er macht ihnen Mut und sagt, erschrecket nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich gehe euch nur voraus und möchte euch eine Wohnung bereiten. Und dann hat Jesus sich verleiten lassen zu sagen, den Weg dorthin kennt ihr ja. Ich stelle mir das so vor. Sie hatten ja wahrscheinlich damals alle Bärte, ne? Sandalen. Und dann haben sie so durch den Bart gestrichen. Den Weg dahin kennt er ja. Ja. Vielleicht haben sie so wissend getan. Will sich ja keiner die Blamage geben, dass man keine Ahnung hat, wovon Jesus wieder redet. Thomas, der traut sich wieder zu sagen, was er denkt. Nein, Herr, widersprach ihm Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Das war ein Kerl, ne? Mutig. Der versucht nicht den Mainstream zu machen und auch wissend zu nicken. Ja, ja. Nee. Herr, keine Ahnung, wovon redest du? Und das war eigentlich auch so der Ansatz, dass Jesus eigentlich ein ganz tolles Bekenntnis raushaute, was eigentlich unstärkt. Jesus sagt dann, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Thomas war der Auslöser dafür, dass wir dieses Wort haben. Thomas. Ich denke, wir können so ein wenig ahnen, wie Thomas tickte. Er war mutig, er war treu. Ich würde mal sagen, nüchterner Wirklichkeitsmensch, der skeptisch hinterfragen konnte, der nicht unbedingt zu den Leuten meines Erachtens gehörte, der sagte, das Glas ist halb voll, sondern er unterwegs war immer nach dem Motto, das Glas ist wieder halb leer. Thomas. Als sich an Karfreitag der Himmel verdunkelte, verdunkelte sich sein Herz. Und ich vermute, dass er sich schämte, nicht bei Jesus ausgehalten zu haben, dass er sich selber angeklagt hat, dass er sein Leben nicht mit Jesus gelassen hat, wie er das ja mal vorhatte. Und wer von seiner Persönlichkeit Zwilling von Thomas ist, es gibt ja so Leute, die auch so ticken wie Thomas, der braucht gar nicht so viel Fantasie, dass man in so einer Situation sich zurückzieht. Und Thomas wollte allein sein. Und ich vermute, deswegen war er auch nicht dabei, als die Jünger zusammensaßen und Jesus erschien. Er hat es verpasst, weil die Selbstanklagen, die Dunkelheit in seinem Herzen ihn irgendwo in sein dunkles Zimmer getrieben haben oder wo immer er war. Keine Ahnung, ob ihn dann einer hinterher geholt hat oder ob er aus eigenem Antrieb wieder zu den anderen gestoßen ist. Auf jeden Fall war klar, was er zu hören bekam. Das war schon eine heftige Nummer. Hören wir rein. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Und das ging dann wahrscheinlich so durcheinander. Ne? Steigt mal so ein bisschen ein in die Geschichte und versucht mal, euch so ein bisschen auch in Thomas hineinzuversetzen. Ne? Er war noch gefangen in seinen gedunkelten Gedankengängen. Er war jetzt nicht als Frohnatur unterwegs mit dem Lied auf den Lippen. Kommt in so eine Truppe rein, die total aus dem Häuschen waren. Durcheinander quatschen, erzählen, wie sie den Auferstandenen gesehen haben, wie er plötzlich da war, wie er sagte, Friede sei mit euch, und wie er sie dann anbläst, empfangt Heiligen Geist. Und er macht weiter mit uns. Er hat gesagt, ich sende euch, wie der Vater mich gesandt hat. Kannst du dir das vorstellen? Wir sind weiter mit Jesus unterwegs. Das ging so durcheinander. Wow, richtig viel, ne? Und das musste der Kerl jetzt alles mal sortieren und ordnen. Man hat den Eindruck, das zündet bei ihm gar nicht. Diese Begeisterung der anderen war die Begeisterung der anderen. Thomas war nicht dabei und plötzlich empfindet er sich als Fremdkörper in dieser Gruppe, zu der er eigentlich immer dazugehörte. Und er versucht jetzt auch nicht irgendwie gute Stimmung zu machen. Ja, ist ja toll, Jesus lebt, ja, will ich euch mal glauben? Thomas wäre nicht Thomas, wenn er nicht wieder sagen würde, was er denkt und dass er hier nicht so einfach auf der Welle mitreiten kann. Und so erwiderte Thomas, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich nicht. Respekt. Der war mutig. Er sagt, was er denkt. Und an dieser Stelle hat man ihn meines Erachtens zu vorschnell in der Schublade ungläubiger Thomas. Stempelt man ihn zu schnell ab als das schwarze Schaf der Truppe, der nicht glauben wollte. Wir erinnern uns, wie war es denn mit den anderen? Als die Frauen vom Grab kamen und sagten, das Grab ist leer, wir haben den Herrn gesehen, da war doch auch keiner, der glaubte. Dann haben sie erst das leere Grab gesehen. Petrus und Johannes, nur Johannes, von dem heißt es, er glaubte, als er das leere Grab sah. Petrus nicht. Auch die anderen glaubten doch erst dann, als sie Jesus wirklich gesehen haben. Da ist doch der Thomas nicht irgendwie aus der Reihe gefallen. Gehen wir noch einen Schritt weiter, selbst bei der Himmelfahrt heißt es, und etliche zweifelten. Ich glaube nicht, dass Thomas dabei war. Aber selbst da, das war wie so eine Wellenbewegung. Ne? Da waren sie mal froh, dann war Jesus wieder weg und dann sind sie wieder irgendwo in den Keller abgekracht, wie vielleicht in unserem Alltag. Und für Thomas war klar, das, was ihr da erlebt habt, reicht für mich nicht, dass mein Glaube wieder Feuer fängt und mein Glaube ein stabiles Fundament hat. Es reicht nicht. Also er plappert nicht einfach jetzt nach und mit, um nicht aufzufallen, sondern sehr ehrlich steht er zu seinem inneren Befinden. Und ich denke, er möchte wirklich durchdringen, aber dann zu einer eigenen Überzeugung, die trägt. Und das finde ich eine sehr gute Geschichte, dass ehrliches Zweifeln Raum hat in der Gemeinde Jesu. Wir haben ja manchmal solche Räume schon geschaffen, dass man sich nicht mehr traut zu sagen, wie man wirklich denkt und wo man seine Probleme hat. Aber lasst uns von Thomas lernen, wirklich ehrlich zu dem zu stehen, wie wir empfinden, wie wir denken. Nicht etwas vorzuspielen. Und dann auch zu erleben, wie bei Thomas, man gehört trotzdem dazu. Das wird jetzt für mich im nächsten Vers so deutlich. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Thomas war dabei. Er hatte seinen Platz bei den anderen. Also die Gemeinde nimmt den Skeptiker Thomas auf und hält ihn aus. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass der Thomas sich ausgegrenzt fühlt. Ich wünsche mir solche Atmosphäre. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist doch die Jahreslosung. Und wer kennt nicht Krisen, in denen alles ins Wanken gerät? Was so sicher war vorher, ist plötzlich so in Frage gestellt. Und dann braucht's Geschwister, die das aushalten. Und nicht sofort alles wieder kleinreden und mit einem frommen Bibelwort erschlagen. Die das einfach aushalten, dass es jetzt so ist. Und deutlich machen, dein Platz ist bei uns. Denn so haben sie es auch selber erlebt in der Seelsorge bei Jesus. Und ich möchte lernen von dem Thomas, dass er seinen Lieblingsplatz, weil er ja so gerne alleine irgendwo abhing, seinen Lieblingsplatz verlässt und sich wieder einlässt auf die Gemeinschaft mit den anderen. Also er will nicht zweifeln aus einfach Alternativbewegung. Will halt nicht glauben, sondern er will ja gerne. Und er geht seinen Schritt, der ihm möglich war. Und ist bereit, wieder in die Gemeinschaft der anderen zu gehen. Ist bereit zu warten. Und ist bereit auszuhalten, dass sich nichts tut. Einen Tag. Nö. Zweiter Tag. Dritter Tag. Das heißt hier, 8 Tage später. Ich weiß jetzt nicht genau, wann Thomas dabei war, aber Jesus hat ihn warten lassen. Und das lasst uns auch mitnehmen, dass das Seelsorge Jesu ist bis heute. Es gibt nicht immer schnelle Klärungen und Trost. Du wartest vielleicht schon länger als 8 Tage in manchen Dingen. Kenne ich. Und trotzdem kommt Jesus nicht zu spät, hat Jesus das mitbekommen. Und ich würde sagen, das gehört zur Pädagogik der Liebe Gottes, dass manche Dinge reifen müssen. Und dass diese Pädagogik, dass Gott uns warten lässt, dazu dient, dass wir wirklich innere Überzeugungen entwickeln, die dann auch in Krisenzeiten Bestand haben. Und Leute, wir sind in der Krisenzeit. Und ich habe den Eindruck, dass der Glaube vieler Christen ins Wanken geraten ist, was da gerade abgeht. Was heißt gerade? Schon über ein Jahr. Und wir wissen nicht, wie lange es noch dauert und was das noch alles weiter mit uns macht. Und Jesus hat die Kontrolle. Und Jesus ist da und vielleicht haben wir nicht die schnelle Antwort. Aber Thomas hält's aus. 8 Tage später, dann hört Thomas das erlösende Wort. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Und Thomas, Friede sei mit dir. Und dann ging's nur noch um ihn. Vers 27. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. So forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Also Jesus antwortet auf die Fragen und Nöte dieses Mannes. Und fast wörtlich zitiert er ihn in dem, was seine Not ist und was er gerne sehen wollte, was er gerne spüren wollte. Und Jesus kommt und sagt, ja, komm, schau es dir an. Und dann reich mir deine Hand und dann fühle meine Wunden. Es gibt den Psalm 139, wo der David erstaunt ist darüber, einen Gott zu haben, der da ist, wo er ist. Und der die Worte kennt, die ich noch gar nicht gesprochen habe. Alles ist vor dir offenbar. Das ist der Gott. Hab nicht den Eindruck, er weiß nicht um deine Situation. Er kennt all deine Gedanken. Noch wenn du gestern den Eindruck hattest, er war nicht da. Er war da. So wie er jetzt hier ist. Er ist da in seiner suchenden Liebe, in seiner Macht helfen zu können und auch helfen zu wollen. Aber zu seiner Zeit, nach seiner Art. Auch hier wird wieder deutlich, kein Vorwurf, keine Klage oder Anklage gegenüber Thomas, sondern Wohlwollen. Also zu so einem Gott laufe ich gerne, wenn die Scham und die Sünde und die Angst und die Sorge und der Zweifel mich drückt. Dass ich weiß, ich kann mich aufmachen, ich kann in seine Arme laufen und es kommt nicht der erhobene Zeigefinger. Und ich bekomme keine Klatsche, wie das vielleicht bei meinem Vater so war. Gott ist anders. Gott ist so, wie Jesus ihn uns zeigt. Und dieses Bild nimm ganz tief in dein Herz und lass dir die Augen des Herzens erleuchten, dass du ihn siehst, den Auferstandenen mit seinen durchbohrten Händen. Und deutlich macht, wer mich sieht, sieht den Vater. Der Vater ist für euch, der Vater liebt euch. Und er möchte nichts lieber, als in euer Leben hineinzukommen und dort mit euch zusammen zu sein. Heute, morgen und bis in alle Ewigkeit. Aber das, was Jesus dann hier macht bei Thomas, ist diese Aufforderung. Und die sollten wir heute für unser Leben ganz bewusst wach wahrnehmen und aufnehmen, annehmen. Sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Toni hat ja gerade schon so ein bisschen was von Glaube erzählt. Wenn wir Glaube in unserem Alltagssprachgebrauch nehmen, dann ist ja oft Glaube, ja, hat so einen Klang davon, dass wir nicht wissen, nicht wirklich genau wissen, aber ich glaube, nächste Woche wird das Wetter wieder wärmer. Ne? Glaube ist in diesem Bereich des, jetzt haben wir keine Fakten, jetzt müssen wir es glauben. Aber jetzt nimm noch mal die Situation, der Thomas sah den Auferstandenen, er sah Fakten, Wissen. Also eigentlich müsste man sagen, Thomas, jetzt musst du ja gar nicht mehr glauben, jetzt weißt du es. Aber Jesus sagt gerade diesem Thomas in dieser Situation, sei nicht mehr ungläubig. Und wir haben den Eindruck, und da kannst du die Gewissheit haben, dass Jesus Glauben anders versteht als wir oft. Glaube ist mehr als Wissen, denn er wusste, Jesus lebt jetzt. Es geht beim Glauben mehr als um Kopfwissen und um Fakten. Das ist ganz wichtig. Aber der Glaube, den Jesus schaffen möchte, dir schenken möchte, und er fordert ja nichts, was er dir nicht gibt. Den Glauben, den er wirken möchte, ist ein Glaube, der aufgrund von Wissen, aufgrund von Fakten bereit ist, eine Vertrauensbeziehung zu Jesus einzugehen. Sich festzumachen bei ihm. Ich denke, wir sind Leute hier heute Morgen und wahrscheinlich auch an den Endgeräten, die schon über Jahre und Jahrzehnte so viel wissen. Und Jesus fordert dich heute Morgen heraus, dieses Wissen, was du hast über ihn, von dem, was er getan hat und tun will, dass du das wirklich zulässt, dass es zum Glauben wird. Und Glaube ist dann eine persönliche Beziehung zu ihm. Das heißt, du erlebst seine Zuwendung, auch heute Morgen wieder neu, seinen Zuspruch. Gerade im Blick auf deine Sorgen, Ängste, Sünden, Zweifel, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Was heißt das? Auch hier ist mir Thomas wieder ein Vorbild. Es wird persönlich. Thomas sagt zu ihm, mein Herr und mein Gott. Glaube, Thomas. Und hier kommt es zu diesem Bekenntnis, was Glaube hier beinhaltet. Ganz persönlich, nicht nur zu wissen, okay, Herr, du bist der Herr und du bist Gott. Nein, es wird persönlich. Mein Herr, mein Gott. Das heißt, ich erkenne in meiner Krise, in meiner Notsituation, und die hatte Thomas, ich erkenne, dass du der Herr meiner Lage bist. Und nicht nur meiner, sondern du hast diese Welt in deiner Hand. Macht euch das mal bewusst. Die Bibel sagt, dass alles, was lebt, durch Jesus lebt und existiert. Also ich denke zu klein von Jesus. Deswegen gerate ich auch mal wieder in Panik, wenn meines Erachtens die Schwierigkeiten so groß werden. Sie sind nicht groß. Dein Gott ist größer. Das wissen wir. Aber Glaube bedeutet, das jetzt wirklich in sein Leben reinzunehmen, sich daran festzumachen und das wirklich aufzunehmen. Und sich dann auszuliefern. Nicht? Du bist mein Herr. Das heißt doch, ich will dich in meinem Leben Herr sein lassen. Du hast die volle Verfügungsgewalt. Also Paulus sagt im Römerbrief, dass Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist, um Herr zu sein über die Toten und Lebenden. Das war das Ziel von Karfreitag und Auferstehung. Herr zu sein. Und ich frage euch, bist du wirklich bereit, und ihr, darauf zu antworten und zu sagen, ja, ich gebe dir mein Leben. Also Glauben eben nicht als nur für wahr halten, sondern als vertrauensvolles sich ausliefern. Ich gehöre dir. Du darfst über mein Leben verfügen. Traust du dich das zu sagen, dass Jesus über dein Leben, über dein Konto, über deine Gesundheit, über deine Zukunftspläne, dass Jesus über dich verfügen darf. Herr, dein Wille geschehe. Und dann auch zu sagen, du bist mein Gott, den ich anbete. Ich falle vor dir auf die Knie, nicht vor den Schwierigkeiten meines Lebens. Mein Herr, mein Gott, in dem Wissen, es ist ein liebender Herr, es ist ein großartiger Gott. An dieser Stelle ist mir aufgefallen, dass das für den Juden Thomas noch eine ganz andere Nummer war. Also er kommt hier zu einem Bekenntnis, was wir von keinem Jünger vorher gehört haben. Also ich bin ja mehr groß geworden, für mich ist Jesus Gott. Deswegen haben wir, glaube ich, in unseren Gesprächen oft das Problem, ich höre das öfter, wir reden von Jesus und dann sagen die, ja, das war Jesus, das war ja auch kein Mensch, das war Gott. Ne? Wir denken bei Jesus immer sofort, das ist Gott. Und wir mussten wahrscheinlich eher bei der Kreuzigung darüber nachdenken, er ist der Menschensohn. Dieser Gott hat als ganz als Mensch gelebt. Bei den Juden war das anders. Selbst der Messias, der Christus, war für sie zwar der Messias, aber er war Mensch. Sie konnten sich das nicht denken. Unfassbar, dass Gott im Menschen ist oder Mensch Gott ist. Gott Mensch. Und dass der Thomas, dieser zweifelnde, unsichere Thomas, jetzt dahin kommt und sagt, mein Herr, du hast das Sagen in meinem Leben. Mein Gott, du bist Gott. Kein Zweifel. Dann merkt ihr, was diese Krise in seinem Leben am Ende gebracht hat. So ähnlich wie bei Hiob, ne? Jetzt haben meine Augen dich gesehen. Und jetzt habe ich erkannt, wer du bist. Wie ist das in deiner Situation? Bist du bereit zu sagen, mein Herr, mein Gott? Ja, vielleicht sagst du an der Stelle, ja, wenn ich gesehen hätte wie der Thomas, dann. Aber Jesus hat wahrscheinlich das schon geahnt, wie wir ticken. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und doch glauben. Um das richtig einzuordnen, sage ich nur noch verkürzt, für einen Apostel Jesu war es wichtig, dass er ein Zeuge der Auferstehung ist. Also als sie für Judas eine Nachwahl machten, der Matthias gewählt wurde, war die Voraussetzung, er musste bei Jesus gewesen sein und musste ihn als Auferstandenen gesehen haben. Das war eine Voraussetzung, um Apostel zu sein, ihn sehen. Und dann haben die Apostel verkündigt, was sie gesehen haben. Und der Petrus sagt zum Beispiel in seinem Brief, ihr liebt Jesus, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Nein, wir haben Jesus nicht gesehen, aber wir haben gehört von dem, was sie gesehen haben, die ihn damals dabei war. Und das glauben wir. Das heißt, die Schrift, das Wort Gottes, das sind die Fakten für uns, auf der unser Glaube ruht. Ein Glaube, der Wissen hat, was genauso sicher ist wie damals die Jünger, die Jesus gesehen haben als Auferstandenen. Nehmen wir einen Vers weiter. Johannes sagt, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, damit ihr durch ihn den Glauben in seinem, und das Leben in seinem Namen habt. Also er sagt, was ich hier aufgeschrieben habe, ihr Leute, die ihr Jesus nicht gesehen habt, ist für euch die sichere Grundlage, dass das Fakten sind. Und wenn der Heilige Geist in eurem Herzen wirken darf, dann ist diese Begegnung mit Jesus heute ganz real, kann heute für dich ganz real werden, dass du Jesus begegnest und der Heilige Geist dir bezeugt, ja, er lebt. Und er möchte sein Leben in dein Leben bringen, Auferstehungsleben, für heute, für morgen, bis in alle Ewigkeit. Ich wünschte, dass du dabei bist. Und dass unser Glaube wieder Feuer fängt, wo immer wir uns zurückgezogen haben, eingeigelt haben, aufgegeben haben, dass du es zulässt, vielleicht heute ganz neu dich wie Thomas auf Jesus einzulassen, dass er dein Herz berührt, dass seine Liebe die Schale sprengt und sein Leben hineinkommt. Mein Herr, mein Gott, dein Leben wird nicht bleiben, wie es ist. Ich schließe mit diesem Thomas. Man weiß auch, das ist nicht gesichert, aber die Überlieferung sagt, er wurde Missionar, ging da in den heutigen Iran. Und manche sagen, er war bis in Indien. Zumindest hat man im 15. oder 16. Jahrhundert in Indien Christen angetroffen, die sagten, sie wären Thomas-Christen. Also dieser Mann, dessen Glaube so wenig Zuversicht atmete, entwickelte eine enorme Energie, weil Jesus sein Herr und sein Gott war. Thomas, auch Zwilling genannt. Was sein Zwilling war, keine Ahnung, ob er eine Schwester hatte oder einen Bruder, taucht nicht auf. Für mich auch nochmal so ein Zeichen, du kannst einen Zwilling haben, mit dem du viel gemeinsam hast. Ich erinnere mich an meine Kölner Zeit. Im Stadtanzeiger gab es einmal diese Meldung, dass zwei Mädels, 29-jährige Zwillinge, eineiige Zwillinge, am selben Tag bei derselben Hebamme ein Kind entbunden haben. Das war eine Meldung wert. Zwillinge können eine ganze Menge irgendwie zusammen machen, wo du sagst, wie geht das? Aber hier, wenn es um Jesus geht, müssen selbst Zwillinge für sich alleine stehen. Diese Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Mein Herr und mein Gott. Auch wenn die Leute heute um uns herum sagen, ich gehöre niemandem außer mir selbst und bin niemand anderem verantwortlich außer mir selbst, dann ist das nicht gerade ein populäres Bekenntnis, zu sagen, ich gehöre Jesus. Er darf über mich verfügen. Aber ich möchte dich ermutigen, es gibt nichts Besseres und nichts Sicheres in dieser Welt, als zu sagen, ich gehöre dir und du gehörst mir. Gott segne euch auf diesem Weg einer Beziehung, die tiefer wird, die Krisen nicht auslässt, sondern die Krisen benutzt, um deine eigene Überzeugung zu stärken in der Begegnung mit dem Auferstandenen. Und ich spiele jetzt das nächste Lied ein. Das glaube ich, ist das Glaubensbekenntnis gesungen. Und frag dich nochmal, wie ist dein Glaubensbekenntnis? Im Blick auf den Vater, im Blick auf den Sohn und im Blick auf den Heiligen Geist. Mein Herr und mein Gott, ich bin dankbar, diesen Gott zu kennen. Und zu diesem Gott zu gehören. Amen.